So, heute mal wieder mit dem gläsernen Teil und vielleicht mit ein bisschen weniger Bewegung, damit ihr nicht immer das Gleiche hier erlebt. Also, herzlich willkommen zum Gottesdienst nochmal. Herzlich willkommen zur Predigt. So, wir haben jetzt zwei Predigten gehört gehabt. Die haben nochmal in verschiedener Weise nach Weihnachten über Jesus nachgedacht. Also wir hatten mal eine, da ging es so auch um die Frage der inneren Bilder, die wir so von Jesus haben, auch je nachdem, wo wir aufgewachsen sind, wie wir aufgewachsen sind. Das letzte Mal hatten wir die Jahreslosung, die hier sehr schön auch dekoriert ist. Ich glaube, hilft meinem Unglauben. Ein Beispiel, wie Jesus mit einem Mann umgeht, der sich in einer jahrelangen Krisen- und Belastungssituation empfindet. So, ab heute startet eine neue Predigtreihe. Die heißt immer Follow Jesus. Und heute fängt sie an mit Follow Jesus in Familie und Beziehungen. So, dann werden wir einen Sonntag Pause haben. Den nächsten Sonntag ist der Allianz Gebetssonntag und da sind wir alle in der Lazarusgemeinde. Am 26.01. wird es weitergehen mit Follow Jesus im Beruf. Das wird der Hendrik machen. Dann wird es die nächste geben, Follow Jesus in Gemeinschaft. Das wird der Gideon machen. Follow Jesus unten im Einfluss, das macht die Dorothea. Und Follow Jesus und Relax, das wird der Ulf machen. So, das ist das, was euch in den nächsten Wochen erwartet. So, heute fangen wir an mit Follow Jesus in Familie und Beziehungen. Also eindeutig ist es ja so, dass Jesus, also Follow Jesus ist jetzt nicht was, was wir uns hier ausgedacht haben, sondern Jesus ist aufgetreten und hat immer wieder an verschiedenen Punkten zu einzelnen Leuten diese Worte gesprochen, die entweder heißen, folge mir nach oder manchmal auch, komm und folge mir nach. Also Jesus ist aufgetreten mit dem Anspruch zu sagen, schaut mich an. Schaut, wie ich lebe und dann lebt entsprechend. Oder er hat sich auch ausdrücklich selber als ein Beispiel bezeichnet, dem wir sozusagen, dass wir sehen, wo wir sehen, wie er sich verhält in Situationen, in Herausforderungen zu Menschen, Gott gegenüber und wo er uns einlädt, ich habe euch ein Beispiel gegeben, macht das genauso. Also das zum Beispiel verwendet er in Bezug auf die Art und Weise, wie er Leiterschaft gelebt hat. Er sagt, ich bin ein Diener. Ich bin nicht der, der hier kommt und sagt, ich bin der große King, ich bin der große Leiter, sondern ich bin der, der euch, den Jüngern, den Menschen dient. Klassische schöne Geschichte ist die Fußwaschung dazu, wo eben nicht Jesus sich hinsetzt und sagt, so jetzt wascht mir mal die Füße, sondern umgekehrt, wo er hingeht zu seinen Jüngern und ihnen die Füße wäscht. Also er selber sagt, schaut mich an, ich gebe euch ein Beispiel und dann macht das auch so oder macht das, was dem entspricht. Wir verwenden ganz stark diesen Begriff der Nachfolge, aber durch die Kirchengeschichte hindurch ist aus dem Lateinischen kommend dieser Begriff Imitatio Christi. Also das heißt eigentlich sowas wie nachahmen. Ahmt ganz gezielt nach, was ihr an Jesus seht. So wie Kinder auch ja sozusagen sehen, was ihre Eltern machen, was der Vater macht, was die Mutter macht, was die Oma, was der Opa macht. Und sie ahmen das nach. Nur, dass diese Beispiele halt sehr unterschiedlich sein können in ihrer Vorbildqualität. Aber dieser Gedanke steckt dahinter, dass wir Jesus ganz unbedarft wie ein Kind auch nachahmen dürfen. So, und das ist in den letzten Jahrzehnten unter Jugendlichen dann nochmal gerne mit diesem Bändchen hier verbunden. What would Jesus do? Als Abkürzung draufgedruckt und so eine sozusagen permanente Erinnerung auch innerhalb des Tages, was würde denn Jesus tun, wenn er jetzt in meiner Situation wäre. Also follow Jesus, folge ihm nach, ahme ihm nach, ist was, was er selber ganz stark als Impuls gegeben hat und was wir von daher versuchen zu tun. Hier nochmal im Überblick. So ein kleiner Zwischenschwenk. Ich bin, als ich so die Predigt vorbereitet habe, nochmal über dieses Nachahmen Jesu drüber gestolpert und habe überlegt, ist es nicht so, dass wir oft Jesus sehen, aber dass uns auch immer ganz schnell was einfällt, sozusagen, warum wir es nicht genauso machen. Also, mir fiel ein, wie ist es mit Gemeinschaft? Also von Jesus ist ja eindeutig, dass er ganz stark Gemeinschaft gelebt hat. Also er hat diese Jüngergruppe um sich gesammelt und er ist mit denen Tag und Nacht über 3 Jahre unterwegs gewesen. Oder Jesus beschreibt ganz stark, dass er in Bezug auf Gott, seinen himmlischen Vater, eine ganz intensive Gemeinschaft lebt. So, wie ist es mit uns? Ich habe gedacht, eigentlich ist es doch so, dass das, was uns so der Zeitgeist entgegenströmt, nämlich eine ganz starke individualistische Ausrichtung unseres Lebens, das finde ich, uns erstmal viel stärker greift als das, was wir am Beispiel Jesu sehen. Also Jesus sozusagen durchleidet und durchkämpft ja mit seinen Jüngern auch deren ganze Lernkurven. Also das ist ja jetzt nicht ein Grüppchen gewesen, was so von Anfang an ganz hellleuchtend dastand und wo immer der Groschen sofort fiel und sonstiges, sondern Jesus ist mit denen durch alle Höhen und Tiefen von ihm selber, von Städten, wo die Leute offen waren, von Städten, wo die Leute sehr verschlossen waren, von Zeiten, wo die Schriftgelehrten und Pharisäer, die religiöse Elite sozusagen, ganz starken Druck ausgeübt hat, von Zeiten, wo die Jünger Erfolge erlebt haben, bis wo die vollkommen begriffsstutzig anscheinend waren. Also er ist mit ihnen durch all diese Dinge durch. Leben wir das entsprechend? Also kommen wir hier zu dir. So, und jetzt könnte jeder sich irgendeinen hier greifen und mal überlegen, wie viel an Gemeinschaft erleben wir tatsächlich. Also es ist klar natürlich, jeder hat begrenzte Kapazitäten, jeder hat einen Beruf, ja. Jeder hat entweder alleine seinen Schaff oder hat eine Familie und Kinder, dann hat er noch mehr Schaff, ja. Und vielleicht auch nicht jeder entspricht uns gleich auf Anhieb irgendwie gut. Aber Jesus ist ja auch mit den Leuten durch, egal ob die ihm jetzt gut geschmeckt haben und ob Petrus gut drauf war oder begriffsstutzig war oder die anderen gleich Feuer vom Himmel fallen lassen wollten und alles vertilgen, was ihnen nicht entspricht. Der ist ja auch in Gemeinschaft sozusagen mit denen, mit denen er unterwegs war. Und ich finde, wir sind ganz schnell immer an den Punkten, dass wir sagen, so genau kann man es nicht sehen, oder? Wir machen es eben doch dann sehr auf uns beschränkt. Oder wir schämen uns, ja, Dinge preiszugeben und zu sagen, das ist der Punkt, an dem ich kämpfe oder an dem ich nicht weiterkomme oder an dem ich schwach bin. Andere Dinge, was fiel mir noch ein? Finanzen, hatten wir jetzt auch ein paar Predigen. Also da siedeln wir uns auch ganz schnell nicht am direkten Vorbild Jesu an. Ja, natürlich ist mir klar, Besitzlosigkeit kann man jetzt sagen, wobei das ja nicht stimmt bei Jesus, er war ja nicht komplett besitzlos. Aber wir siedeln uns, hatte ich jetzt mal gepredigt, ganz schnell in der anderen Ecke an, doch eher zu besitzen, als mal zu sagen, nee, um Jesu Willen lasse ich Dinge und ich lebe für eine Zeit mit einem Auftrag oder vielleicht auch länger mit ganz wenig, um mich mehr auf das, was Jesus auf dem Herzen hat, zu konzentrieren. Oder ich habe noch überlegt, wie ist es mit Form und Inhalt? Ich finde, Jesus war mit seinen Jüngern ziemlich formlos. Also die haben keine Kirche gebaut, die haben nicht irgendeine täglich sich wiederholende und abspulende Reihenfolge, Liturgie der Handlungen oder sonst was gehabt, sondern in erster Linie waren die zusammen. Und wenn ich manchmal so an meinem Schreibtisch sitze und für die Gemeinde dieses und jenes schreibe und zusammenbringe und sonst was, stelle ich fest, wie viel wir inzwischen mit Formen beschäftigt sind, mit Organisation, mit Regeln von Abläufen, mit Beschreiben, wie Dinge sein sollen und wie das Miteinanderleben und Miteinander Jesus erleben sozusagen von der Form doch ganz stark vereinnahmt wird. Natürlich sagen wir, okay, wir wollen jetzt kein kunterbuntes Chaos haben, hier auch am Morgen, und die Musiker sitzen hier und überlegen erstmal und saugen an den Fingern, was sie denn machen wollen, und holen dann mal die Folien eine nach dem anderen. Aber vielleicht gibt's zwischen dieser Form von Chaos und alles irgendwie zu organisieren doch noch einen guten Zwischenweg. Jesus scheint mir deutlich weniger auf Formen geachtet zu haben, als wir das tun. Jesus hatte keine Veranstaltungsjünger sozusagen, mit denen er sich in der Gruppe für 2 Stunden getroffen hat, sondern der war mit denen immer unterwegs. So, jetzt über Jesus und wie lebte er denn eigentlich Beziehungen, was zu sagen, da könnte man natürlich alleine schon mal eine ganze Predigt rein machen. Also ich habe mal ein paar Dinge rausgegriffen, die mir aufgefallen sind. Also da unten ist jetzt nicht mehr what would Jesus do, sondern what did Jesus do. Also was hat er wirklich gemacht? Das erste hier, dass Jesus die Beziehungen zu Menschen auf der Basis dessen gelebt hat, was er mit Gott dem Vater gelebt hat, das klingt vielleicht banal. Aber ich habe nochmal nachgedacht, ist es wirklich banal zu sagen, Jesus lebte alles, was er an Beziehungen hatte, auf der Basis, wie er mit Gott, seinem Vater, gelebt hat. Also wenn ihr euch mal diese 3 Jahre von Jesus anschaut. Also, der war mit seinen Jüngern unterwegs. So, wir wissen, das waren nicht die einfachsten Konsorten, das war eine hyperbunte Truppe, auch von den kulturellen Hintergründen, religiösen Einstellungen. Von denen, die Feuer fallen lassen wollen, bis zu denen, die total begriffsstutzig sind, bis zu denen, die überhaupt nur mit Namen auftauchen. So, Jesus war auch auf einer geistlichen Reise. Ja, der ist Menschen begegnet und die Dämonen aus denen fingen an zu schreien und Rabatz zu machen. Also er war in einer permanenten Konfrontation, auch mit dem Bösen und mit Mächten über das Sichtbare hinaus. So, dann war er in diesem permanenten Clinch mit der religiösen Elite seinerseits. Und dann klingt noch so an, dass auch die politische Elite schon in Unruhe kam. Wie konnte der diese verschiedenartigsten Beziehungen zu Menschen, wie konnte er die denn überhaupt so leben? Ja, so klar, so eindeutig und auch immer so sicher in der Reaktion, was wirklich dran ist. Oder manchmal auch so krass anders, als wir erwarten, wie er eigentlich hätte reagieren sollen. Und ich habe gedacht, der konnte das nur, weil er seine Beziehungen aus dem gelebt hat, was er mit seinem Vater gehört, gesehen, errungen hat. Von Jesus heißt es ja, dass er morgens anscheinend sehr oft irgendwie in die Stille ging oder sich an einen stillen Ort begeben hat. Oder es gibt auch diese Geschichten, wo er sozusagen untertags sich dann rausnimmt und sich an irgendeinen Ort zurückzieht. Und ich habe gedacht, vielleicht ist es manchmal so, dass wir sehr schnell sozusagen versuchen, an den Beziehungen jetzt was zu basteln und was besser zu machen. Also, ich könnte jetzt als erstes sozusagen, wenn es um Simon geht, direkt sagen, oh, jetzt lass uns mal gucken, wir haben uns schon lange nicht mehr getroffen, jetzt gehen wir mal wieder ein Bier trinken und sonstiges oder was auch immer. Also ich könnte direkt sozusagen in die Beziehung hinein starten und mich stürzen. Ich glaube, dass Jesus das einen Tick anders gemacht hat. Meine Vermutung ist, dass wenn Jesus Gott begegnet ist, dass Gott ihm auch Dinge einfach gezeigt hat über Menschen oder vielleicht auch über die Menschen des Tages. Und ich glaube, das macht einen Unterschied. Wenn ich zum Beispiel vor Gott bin und Gott zeigt mir was, ja, über den Simon oder erinnert mich an ihn und sagt, Mensch, schreib dem doch mal wieder oder WhatsApp dem oder schick ihm eine Ermutigung heute. Dann starte ich sozusagen von dem, was Gott mir zeigt, in die Beziehung rein. Und ich glaube, dass das einen großen Unterschied macht. Auch wenn Beziehungen dann mal sozusagen holprig oder schwierig oder unrund werden oder es hat schon irgendeinen Knatsch und irgendeine Verletzung und irgendeine Schuld gegeben. Ich glaube, dann wird's noch krasser. Ich denke, Jesus konnte Beziehungen so vollmächtig leben, weil die Beziehung zu seinem Vater die Basis war, von der er aus dann seine verschiedensten menschlichen Beziehungen gelebt hat. Machen wir eins weiter. Das zweite klingt vielleicht auch selbstverständlich, aber ich habe beim Nachdenken gedacht, und das ist es auch nicht. Jesus lebte Beziehungen auf der Basis klarer Überzeugungen. Ich glaube, es macht einen Unterschied, ob wir Beziehungen leben und wir sind sozusagen selber in uns wischiwaschi oder unschlüssig. Ja, oder wir schwanken zwischen einem Extrem und dem anderen Extrem. Ja, oder wir sind mal so und wir sind mal so. Ich glaube, Jesus konnte Beziehungen auch so stark leben, weil er sie von starken inneren Überzeugungen und Gewissheiten her gelebt hat. Also Jesus ist ja zum Beispiel aufgetreten und hat gepredigt, der Geist des Herrn ruht auf mir, weil er mich gesalbt und gesandt hat, den Armen das Evangelium zu verkünden, den Gefangenen Freiheit, den Blinden Licht und die Zerschlagenen in Freiheit zu entlassen. Also es heißt, Jesus hatte eine Klarheit, wer er ist und was er tun soll. Oder er formuliert auch Prioritäten Gottes ganz klar. Ja, er konnte sagen, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit und alles andere wird uns zufallen. Und ich dachte, das ist ein zweiter Punkt. Wir können Beziehungen wie Jesus leben, wenn sozusagen unser Fundament oder je stärker unser inneres Fundament mit Jesus oder mit Gott geworden ist. Alles, wo wir selber noch wie auf so einem Schwamm oder auf einem Moor stehen oder alles, wo vielleicht so wie der Boden unseres Lebens mit unbewältigten Dingen oder Verletzungen oder Traumatischen noch gesät ist, ja, wenn wir sozusagen so ein Lebensfundament haben, dann werden wir uns auch in Beziehungen zu anderen entsprechend diffus oder schwankend oder unberechenbar verhalten. Aber bei Jesus, glaube ich, ist es so, dass er von starken Überzeugungen, von starken Klarheiten auch eindeutig mit Menschen leben konnte. Wir, vielleicht nicht alle, aber ich glaube, wir haben insgesamt eine Tendenz, dass wir gerne Dinge fordern oder erwarten von anderen. Also, wie sie sein sollen, wie sie sich verhalten sollen. Und das in verschiedensten Bereichen. Also mal angefangen von den Ängsten um uns, unseren Kindern, wenn wir welche haben, unseren Partnern, wenn wir welche haben, oder unsere Familie, die wir haben, oder eine Gemeinde, die wir haben, glaube ich. Ganz oft gehen wir von dem aus, wie wir denken, so ist es richtig, so soll es sein, und das erwarte ich jetzt auch von dir. Ja, erwarte ich von meiner Frau oder von meinem Partner. Bei Jesus, glaube ich, kann man das überhaupt nicht sehen, sondern Jesus hat ganz stark durch das gewirkt, was er authentisch vorgelebt hat. Also Jesus konnte zu Gemeinschaft vollmächtig einladen, weil er selber diese Gemeinschaft glaubhaft und glaubwürdig und echt gelebt hat, ja, mit seinen Jüngern. Gemeinschaft mit den Sündern und Zöllnern und Dirnen, Gemeinschaft aber auch mit Pharisäern, die offen waren zu hören, oder mit einem römischen Kaufmann, mit einem römischen Hauptmann, der offen war, sozusagen von Gott etwas zu erbitten. Also Jesus hat Dinge selber gelebt und dadurch konnte er sozusagen darüber verkünden und dadurch inspirierte er auch Menschen oder machte es Menschen möglich, diese Dinge selber anzugehen. Jesus konnte über Finanzen, ja, über Besitz glaubwürdig reden, weil er ein entsprechendes, echtes Vorbild war. Ja, weil er zeigen konnte, jawohl, ich verlasse mich auf Gott. Ja, ich habe diese paar Frauen, die mich begleiten und die mit sorgen. Aber ich weiß, Gott ist der, der sorgt, dass ich trotz 100% Fokus aufs Reich Gottes nicht verhungern werde und meine Jünger auch nicht verhungern werde. Also Jesus hat nicht die Leute aufgefordert, lebt in Gemeinschaft und trefft euch so und so oft und ihr dürft bis auf das nichts mehr besitzen oder sonst was, sondern Jesus hat es vorgelebt und hat dadurch Menschen inspiriert in Bezug auf ihren Besitz oder ihre Gemeinschaft oder anderes, einfach Dinge anders zu leben. Das Letzte. Jesus lebte Beziehungen nicht vergangenheits-, sondern ziel-, richtungs- und zukunftsorientiert. Was heißt das? Also wir, glaube ich, sind immer in der Versuchung, Beziehungen von der Vergangenheit zu leben. Also, ich wäre in der Versuchung, zu leben mit dem, was ich mit Michelle bis jetzt erlebt habe. Und wenn Beziehungen schlecht oder Erfahrungen schlecht gewesen sind, dann glaube ich, ist bei uns nicht der Fall, dann wird unsere Tendenz aus der Vergangenheit zu leben sozusagen noch stärker. Wir sehen den Menschen von jetzt, aber wir blicken sozusagen in die Monate und Zeiten oder Jahre zurück, was wir bis jetzt mit ihm erlebt haben. Oder wir sehen den Menschen und wir sehen sein Äußeres. Ja, und sehen, okay, der sieht nicht aus, wie ich aussehe. Oder der riecht nicht so, wie ich rieche oder sonst was. Und wir beurteilen ihn demnach. Bei Jesus, glaube ich, ist was anderes passiert. Jesus hat Menschen jetzt gesehen. Er wusste auch oft, was ihre Vergangenheit ist. Aber er hat geschaut, wo soll denn dieser Mensch nach Gottes Willen hin? Er hat geschaut, sozusagen, in was für eine Richtung bewegt sich ein Mensch. Also, der konnte eine Sünderin sehen zum Beispiel, die beim Ehebruch ertappt wurde, und er zeigt zwei Verhaltensweisen. Er sagt zum Beispiel dieses: Wer von euch ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. So, damit sagt er etwas für die ganzen Frommen, die drumherum standen. Und zwar sagt er ihnen das sozusagen, was sie in Richtung auf Gott in Bewegung bringen wird, wenn sie die Konsequenz daraus ziehen und wenn sie es tun. Er formuliert immer die Dinge, die einen Menschen sozusagen in Richtung Gottes in Bewegung bringen. Oder er sagt der Sünderin dann: Hat dich niemand verurteilt, so verurteile ich auch dich nicht. Deine Schuld ist dir vergeben, aber sündige nicht mehr. Das heißt, was er dieser Frau sagt, ist das sozusagen, was sie in Bewegungsrichtung auf Gott hin versetzt. Und ich glaube, dass Jesus deswegen oft so krass unterschiedlich sein konnte, weil er den Leuten immer das gesagt hat, sozusagen, was sie in Richtung Gottes in Bewegung setzen wird. Und deswegen konnte der zum Beispiel den super frommen Schriftgelehrten und Pharisäern, konnte der denen vollkommen krasse Worte sagen, weil er wusste, wenn sie das begreifen, wenn sie das verstehen, dass sie Äußerlichkeiten religiös verwalten, aber nicht mehr nach ihrem Herzen gucken. Wenn sie das verstehen, wenn das bei ihnen durchbrochen wird, dann werden sich diese frommen Pharisäer und Schriftgelehrten in Richtung Gott in Bewegung setzen. Oder der konnte einem reichen jungen Mann, der sehr viel Geld und Besitz hatte, so ein hartes Wort sagen wie eben: Verkauf alles, gib's den Armen und dann komm und folge mir nach. Weil er wusste, das ist sozusagen der entscheidende Punkt. Wenn dieser junge Mann das tut, dann wird er beginnen, sich in Richtung auf Gott und sein Reich in Bewegung zu setzen. Also Jesus hat nicht geguckt, wer ist dieser junge Mann früher gewesen. Der hat nicht geguckt, was hat diese Sünderin zum Beispiel alles getan, sondern der hat geschaut, da ist sie jetzt, in was für eine Richtung bewegt sie sich vielleicht schon oder was ist das, was sie in die richtige Richtung zu Gott hin, zum Reich Gottes hin bewegen wird. Und da konnte er ganz unbefangen mit der Vergangenheit von Menschen sein, weil er gesehen hat und gesagt hat, das ist das Entscheidende, damit du dich in Richtung von Gott und seinem Reich und seinen Werten in Beziehung setzt. So, alles mal im Überblick. Also, Jesus lebt aus der Beziehung zu seinem Vater die Beziehungen zu diesen unterschiedlichsten Menschentypen, denen er begegnet. Jesus konnte Beziehungen fähig leben und sozusagen angepasst auf die Situation leben, weil er selber klare Überzeugungen von Gott hatte, gewonnen hatte, sich sicher war. Deswegen musste er nicht schwankend sein oder voller Menschenfurcht oder sonst was, sondern konnte er stabil und zuverlässig mit Menschen agieren. Jesus hat Menschen gewonnen, weil er ihnen Dinge vorgelebt hat durch Vorbild und sie nicht theoretisch als Forderung oder Erwartung ausgesprochen hat. Und Jesus lebte Beziehungen nicht, indem er auf die ganze Riesenlatte der Vorgeschichte eines Menschen schaute, sondern schaute, wo ist der Mensch jetzt? Was ist die Wahrheit, die ihn in die richtige Bewegung versetzt? Und wie kann dieser Mensch sozusagen in Richtung von Gottes Reich unterwegs sein? Oder dieser Mensch ist schon unterwegs in Richtung von Gottes Reich. So, jetzt geht's um uns. Wir sind die, die das leben. Und ich möchte euch bitten, euch jetzt mal nochmal in kleinen Grüppchen zusammen zu kringeln und eine Konsequenz aus dem Ganzen zu formulieren. Es ist egal, welchen dieser Punkte ihr euch nehmt. Also Jesus lebte Beziehungen auf der Basis seiner Vaterbeziehung. So, was ist eine Konsequenz zum Beispiel für euch, damit Gott als Vater in eurem Leben einen breiteren Raum gewinnen kann? Oder Jesus lebte seine Beziehungen oder konnte die vernünftig leben, weil er selber klare, starke Überzeugungen hatte. Die Frage ist, was wäre eine Konsequenz für dich, zum Beispiel von Wankelmut frei zu werden oder zu sagen, ja, ich habe da so ein Loch in meiner Seele, das muss gefüllt werden von Gott, damit ich da stärker oder stabiler werde. Oder das Vorleben. Was ist eine Konsequenz, wenn ich sage, jawohl, Jesus lebte durch Vorbild, durch Vorleben. Was bedeutet das für mich? Wie und wo will ich Dinge auch besser vorleben? Meinen Kindern gegenüber, meiner Frau gegenüber, meiner Gemeinde gegenüber. Und das Letzte, Jesus lebte Beziehungen nicht Vergangenheit, sondern zukunfts- und zielorientiert. Wo ist der Punkt vielleicht, wo ihr Menschen aufgrund dessen loslassen müsst und Vergangenes in Gottes Hand gebt? Oder ihr sagt, Vater, ich vergebe in Jesu Namen. Ja, diese Schuld oder diese Beleidigung oder ich gehe hin und ich bitte um Vergebung, damit ich nicht mehr vergangenheitsorientiert, sondern sich die Dinge in Richtung von Gottes Reich in Bewegung setzen. So, klüngelt euch noch mal ganz kurz zusammen. 2, können auch Ehepaare intern machen. 3, 4 und formuliert für euch mindestens eine Konsequenz für euer Leben von Beziehungen. So, ich würde jetzt einfach gerne zum Schluss der Predigt noch für diese 4 Bereiche beten. Also dieses Blatt hier liegt hinten dann am Eingang aus, könnt ihr mitnehmen und könnt ihr dann zu Hause stille Zeit oder Hauskreis oder mit eurem Partner oder wie immer ihr geistlich unterwegs seid, nochmal weiterdenken. So, Vater im Himmel. Wir wollen Jesus nachfolgen. Und wir sehen, dass Jesus die Zeiten mit dir gesucht hat, morgens und tagsüber. Nach Herausforderungen, vor Herausforderungen oder herausfordernden Begegnungen. Und Jesus, ich bitte dich zuerst um diese Gnade, dass unsere Gemeinschaft mit dem Vater neu intensiv und tief wird. Ich bitte dich, dass wir Beziehungen nicht aus eigener Kraft leben, sondern dass wir von dir inspiriert und von dir geprägt und von dir mit Wegweisung versehen unsere Beziehungen leben. Jesus, du siehst, wo wir sozusagen auf wackeligem Boden stehen, was unsere Überzeugungen angeht, unsere Werte, oder wo unser Leben durch Schuld, durch Traumatisches, durch Verletzungen, durch Unvergebenes wie so ein Weg mit Schlaglöchern oder wie ein Moor mit schwankendem Boden ist. Jesus, wir bitten dich, dass du durch dein Wort und durch deinen Geist unseren inneren Menschen heilst, in Vergebung bringst, in Befreiung bringst und dass du die Schlaglöcher unseres Lebens oder die Morastecken unseres Lebens, dass du die füllst und festigst und stabil machst und wir unser innerer Mensch von dir stark gemacht wird, dass wir auch Beziehungen stark und verlässlich leben können. Jesus, ich bitte dich, dass du jedem von uns neu zeigst durch dein Wort und dein Geist und auch äußere Anstöße und Menschen, wo wir dich schlichtweg neu nachahmen sollen, um ein Vorbild zu sein. Und ich bitte dich, dass du alle falschen Rationalisierungen in unseren Köpfen und Herzen, alles, was falsche Theologie ist, die Dinge sich zurecht biegt. Ich bitte dich, dass du uns da auch in einer guten Weise naiv neu machst, dich nachzuahmen, im Glauben, im Vertrauen und zu sehen, wie du mit uns dann lebst. Und ich bitte dich, wenn es Dinge gibt, wo wir jemanden in unserem Beziehungsfeld ein Anstoß sind oder neu ein Vorbild sein dürfen. Ich bitte dich, dass du uns an solchen konkreten Beziehungsherausforderungen neu hilfst und uns auch neu füllst, dass wir authentisch da werden und eine Inspiration für andere. Jesus, ich bitte dich, wenn wir in Begegnungen drin sind und wir schleppen dann immer auch die Zeit der Erfahrungen und der Prägungen oder vielleicht auch der schlechten Erfahrungen, der Verletzungen mit und wir schachteln Menschen schon ein in die Erfahrungsschubladen. Ich bitte dich, mach uns an diesem Punkt frei, dass wir Menschen sehen können mit deinen Augen. Sozusagen, was ist das Ziel, was sind das Potenzial, die Möglichkeiten, die Berufung, die du hast für Menschen. Was ist sozusagen die Bewegungsrichtung von den Menschen trotz aller Fehlerhaftigkeit? Ich bitte dich, hilf uns auch an diesem Punkt, dass wir Menschen mit einem Blick auf deine Zukunft sehen und sie loslassen und sie schicken und sie inspirieren, dass sie das werden, was sie in deinen Augen schon sind. Und Jesus, so bitten wir dich um die Gnade, dass das Verheißene, dass du in uns lebst und dass wir dir ähnlich sind, dass es Realität gewinnt in unserem Alltag. Amen.